Beim Thema Kommunikation haben wir schon geredet, da ist immer mal wieder ein Satz verrutscht, da gab es diverse Pannen, also da würde ich ihm und dann auch seinem Team Nachhilfe empfehlen, vielleicht auch bei Social Media, wir erinnern uns an diesen
WM-Post,
wo man irgendwie dachte so, komisch, der Kanzler hat ein anderes Spiel gesehen als ich.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen. Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Das ist Rambo Zambo, der März-Podcast. Das Format, das ihr vielleicht nie wolltet, aber jetzt braucht. Mit euren Hosts Carlotta Richter und Julia Emrich.
Hallo und herzlich willkommen zu Rambo Zambo, dem Podcast, in dem wir immer einmal in der Woche über unseren Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen und mit und für euch einordnen, was in der Woche politisch so passiert ist. Mein Name ist Carlotta Richter und mir sitzt dieses Mal nicht Julia Emrich gegenüber, sondern unser Chefreporter in der Politik, Jan Dörner. Diejenigen, die diesen Podcast häufig hören, die kennen Jan bestimmt schon, weil er oft bei uns zum Gast ist. Und ich freue mich sehr, dass du auch heute gekommen bist.
Hallo Carlotta, vielen Dank für die Einladung.
Du hast Friedrich Merz jetzt vor allen Dingen auch vor dem Sommer nochmal ganz genau beobachtet. Und es gab jetzt in dieser Woche noch einen wichtigen Termin für den Bundeskanzler. Friedrich Merz war nämlich zu Gast in der Bundespressekonferenz zur Sommer-PK. Das ist mittlerweile ja eigentlich schon, kann man sagen, so ein bisschen Tradition geworden, genau, dass die Kanzler oder die Kanzlerin nochmal so zum Ende der parlamentarischen Sitzungszeit vor der Sommerpause in die Bundespressekonferenz kommt und sich den Fragen der Journalistinnen und Journalisten stellt. Es ist ja durchaus auch eine Veranstaltung, bei der auch mal historische Sätze fallen können. Also zum Beispiel der sehr berühmte Satz von Angela Merkel, wir schaffen das. Mhm. Der ist ja in der Sommerpressekonferenz gefallen. Oder auch eine Veranstaltung, bei der es mal ein bisschen lustiger werden kann. Du erinnerst dich bestimmt bei Olaf Scholz. Daran musste ich heute Morgen denken. Da gab es in der Sommerpressekonferenz mal den Moment, dass irgendwo auf einem Telefon immer Jingle Bells abgespielt wurde. Also es ist doch eine Veranstaltung, auf die sehr genau geschaut wird. Und deswegen haben wir natürlich auch geschaut, wie Friedrich Merz sich da geschlagen hat. Vielleicht nochmal so zur Einordnung. Diese Bundespressekonferenz, das ist ja auch ein ganz spezielles deutsches Modell, das es in anderen Ländern so nicht gibt. Und das ja auch für den Bundeskanzler so ein ganz besonderes Setting dann festlegt. So, wie läuft das denn dann eigentlich so konkret ab bei diesen Pressekonferenzen?
Die Bundespressekonferenz ist eine Vereinigung von Journalisten und sowohl die Regierungspressekonferenzen, die dreimal in der Woche in der Regel stattfinden, als auch dann so besondere Termine wie diese Sommerpressekonferenz finden auf Einladung der Journalisten statt. Das heißt, bei den regelmäßigen Regierungspressekonferenzen kommen dann die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien zu uns Journalisten und stehen Rede und Antwort dreimal die Woche. Das ist wirklich im Vergleich zu anderen Ländern eine wahnsinnig tolle Einrichtung und ein wirklicher Luxus für uns Journalisten. Und die Einladung ergeht dann halt auch an den Bundeskanzler oder zu Zeiten von Angela Merkel an die Bundeskanzlerin, im Sommer doch einmal zu kommen und über alles befragt zu werden. Und man muss sagen, da liegt in den Tagen vorher und auch an dem Tag selber so eine ganz besondere Stimmung in der Luft. Also einmal sind alle mal ganz gespannt darauf zu erfahren, wann dieser Termin sein wird. Und wenn der Tag dann selber kommt, sind auch alle so ein bisschen aufgeregt. Das ist so wie früher, ich sag mal, wenn in der Schule endlich die Aufführung war oder das Sportfest oder so. Ja, da sind alle auf den Beinen und man muss auch, weil dann ein bisschen strengere Sicherheitsvorkehrungen sind als an normalen Tagen, muss man früher da sein und dann wollen alle einen guten Platz haben. Und dann haben sich alle auch Fragen überlegt, weil man kann wirklich alles fragen. Immer mal wieder sind auch die Urlaubspläne der Kanzler Thema. Das ist jetzt dieses Mal nicht zur Sprache gekommen. Und es geht natürlich dann auch um die richtig harten Sachen, wo man gerne wissen möchte, wie dann zum Beispiel jetzt der Kanzler steht. Dann geht es um die AfD, geht es um Trump. Da da geht es um die Reform und so weiter und so fort. Und wie du sagst, wenn dann so ein Raum 1,5 Stunden lang pickepacke voll ist, dann passiert auch schon mal was Witziges, dass ein Telefon klingelt oder der ein oder andere Satz dann von einem Kanzler auch fällt, wo man auch mal ein bisschen lachen muss.
Für Merz war es jetzt die zweite Sommerpressekonferenz in seiner Kanzlerschaft. Die erste, da war er erst wenige Monate im Amt und die ist da doch in eine sehr angespannte Zeit gefallen. Da ist ja auch die Sommerpause halb ausgefallen, weil einfach so viel los war. Jetzt dieses Mal hatte ich das Gefühl, ist der Kanzler und auch die Koalition so ein bisschen entspannter auch in die Sommerpause, auch in diese Pressekonferenz gegangen. Wir wissen so, das große Reformpaket ist durch, bei der Rente ist sich die Koalition einig. Also es sind so ein paar große Themen erstmal vom Tisch.
Nicht zu vergessen die Gesundheitsreform, die ist dann auch am letzten Sitzungstag von Bundestag und Bundesrat noch verabschiedet worden. Und damit hatte Friedrich Merz eigentlich alles, was erreichbar schien, auch erreicht. So, und das ist jetzt sein Stand vor der Sommerpause und bei dieser Pressekonferenz gewesen.
Du warst ja auch vor Ort. Ich habe mir Friedrich Merz am Bildschirm angeguckt. Wie hast du denn vor Ort Friedrich Merz jetzt in dieser Pressekonferenz erlebt?
Also ich habe ihn wahrgenommen als zufrieden. Oder zufrieden ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil er hat auch an ein paar Punkten gesagt, da bin ich nicht zufrieden. Aber sagen wir mal als erleichtert vielleicht, dass das alles geklappt hat. Also er ist ja in guter Stimmung hingekommen, das ist das eine. Und gleichzeitig war er bei manchen Themen auch sehr vorsichtig. Da wollte er, glaube ich, keinen Anlass liefern, dass man über einen verrutschten Satz redet oder dass er bei bestimmten Themen etwas sagt, was dann so den Rest überschattet, was ihm ja immer mal wieder passiert ist. Denn wenn wir uns erinnern an die Beschlüsse des Koalitionsausschusses vor kurzem, da gab es ja eine lange Liste von Themen, die geeint worden waren. Hängen geblieben ist dann aber in der öffentlichen Debatte bei vielen vor allem diese Pflicht zur Krankschreibung ab dem ersten Krankheitstag. Und da habe ich auch dann von Leuten aus der Koalition gehört, dass sie wirklich auch verärgert waren, dass dann die anderen Sachen nicht wahrgenommen worden sind. Und ich habe den Eindruck gehabt, Friedrich Merz wollte jetzt keinen Anlass liefern, dass er mit so einem Detail, das ihm nicht passt, alles andere überlagert. Deswegen hat er sich dann auch zu heiklen Fragen, wie zum Beispiel, hat er am Morgen dieses großen Stromausfalles hier in Berlin da mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner telefoniert, ja oder nein, da gibt es merkwürdige Widersprüche, da hat er sich gar nicht zu geäußert, wo man als Journalist dann denkt, okay, da kann ich eigentlich gar nichts Neues zu schreiben. Und insofern hat er das eigentlich ganz geschickt gemacht, oder wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, würde ich auch sagen, ich habe ihn auch relativ zurückhaltend wahrgenommen teilweise. Wir können ja noch mal reinhören in seine ersten Worte. Er hat ja, bevor dann der Fragenhagel losgegangen ist, noch so ein paar kurze einleitende Sätze gesagt.
Ich bin nie zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, solange wir nicht deutlich besser dastehen, als wir im Augenblick dastehen. Aber ich muss sagen, die Koalition hat Tritt gefasst. Wir befinden uns auch persönlich, menschlich in einem sehr guten Verhältnis miteinander. Die einzelnen Ressorts arbeiten gut zusammen. Ich arbeite mit Lars Klingbeil und Bärbel Baas gut zusammen mit den Themen, die wir gemeinsam versuchen auf den Weg zu bringen. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass uns das im zweiten Halbjahr 2026 auch weiter gelingt.
Du hast gerade schon gesagt, es gab jetzt nicht so unbedachte Äußerungen oder irgendwie Sätze, die dann irgendwie das einzige Gesprächsthema gewesen wären. Und ich hatte sogar das Gefühl, dass es so ein, zwei Momente gab, in denen Friedrich Merz auch so ein bisschen selbstreflektiert war. Also einmal, als es um die Reform der Schuldenbremse ging, direkt nach der Wahl, da hat er jetzt dann nochmal in der Pressekonferenz gesagt, er sieht da schon eine erhebliche Belastung seiner persönlichen Glaubwürdigkeit, die es jetzt eben gelte, wieder zurückzugewinnen, dadurch, dass eben Reformen funktionieren und das Land wieder in Schwung kommt. Und auch als er auf seine persönlichen Umfragewerte angesprochen wurde, da hat er ja zumindest auch gesagt, dass ihn das beschäftigt. Auch die Tatsache, dass eben viele Menschen in Deutschland, eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland nicht zufrieden ist mit seiner Regierungsarbeit. Und da hat er auch gesagt, es gibt sicherlich eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung, die die Regierung bis jetzt noch nicht erfüllt hat. Also ich hatte das Gefühl, da ist zumindest so ein bisschen, teilweise ist da schon auch irgendwie so eine Selbstreflexion durchgeblitzt. Oder siehst du das anders?
Nee, das kann man schon so sagen. Ich habe mich sogar gefragt, ob er sich das ganz bewusst vorgenommen hat, immer ein bisschen Kritik einzuräumen, um dann im nächsten Schritt das wieder anders zu deuten. Also er hat gesagt, die Koalition hat Tritt gefasst. Das heißt auch, vorher hatte sie das nicht, ja, da räumt er das so ein bisschen ein, dass das vorher nicht gut gelaufen ist. Aber dann sagt er, und wir haben das jetzt besser organisiert und wir machen so weiter. So, Motto, wir haben verstanden. Dann hat er, das fand ich auch ganz interessant, gesagt, naja, Sie, also Sie Journalisten, manche von Ihnen nennen mich ja immer der Außenkanzler. Und da muss man dazu wissen, Friedrich Merz wäre ja gerne Wirtschafts- und Finanzkanzler. Ja, das ist ja so seine politische Biografie, dass er der Wirtschaftsfachmann war und der Finanzfachmann. Da hat er dann, damit hat er Wahlkampf gemacht. Und das fiel dann in sich zusammen, auch in den Augen vieler seiner Anhänger, als er halt dann nach der Wahl diese riesigen Schuldenpakete beschlossen hat und dass da mit der Wirtschaft nicht lief und er da auch keinen einfachen und schnellen Hebel gefunden hat. Und zu gleicher Zeit war er da sehr viel im Ausland unterwegs und hat dieses Label Außenkanzler bekommen. Da haben manche das anerkennend gemeint, andere haben es aber auch negativ gemeint, so nach dem Motto, der springt da im Ausland rum und hier zu Hause die Probleme behebt er nicht. Und da hat er jetzt gesagt, na, er sieht darin gar kein Problem, denn äußere und innere Probleme lassen sich gar nicht mehr voneinander trennen. Das heißt, wenn er sich im Ausland um Sicherheit kümmert, zum Beispiel um die Migration, dann ist das auch gut für die Innenpolitik. Und genauso bei den Umfragen, da hat er gesagt, das ist ja nicht zufrieden, aber mein Team und ich, wir arbeiten daran und überlegen uns, was wir besser machen können. Also das fand ich schon so eine argumentative Form, die sich durch diese ganze Pressekonferenz durchgezogen hat.
Ich fand ganz amüsant den Moment, in dem er dann gefragt wurde, was denn eigentlich sein schwächster Moment gewesen sei. Jetzt seit dem Amtseintritt, da hatte ich das Gefühl, ging auch irgendwie so ein Schmunzeln erstmal durch die ganzen anwesenden Journalisten. Da hat er dann aber doch so ein bisschen abgeblockt. Da hat er dann gesagt, darüber müsse er dann erstmal jetzt nochmal nachdenken. Und dann gab es dann noch eine Nachfrage, aus welchen Fehlern denn er gelernt hat. Und da hat er dann gesagt, er sei ein lernfähiges System und lerne jeden Tag dazu.
Ja, aber das ist genau das, was wir gerade schon angesprochen haben. Er wusste genau, wenn er jetzt sagt, mein schwächster Moment war dieses oder jenes, dann ist es der Gegenstand vieler Berichte. Er hat diese Frage halt dann kaum beantwortet oder so beantwortet, dass da nicht viel zu beschreiben gibt. Und so hat er sie dann, ist er ihr ausgewichen. Und das ist vielleicht in seiner jetzigen Situation, wo da gerade einiges gelungen ist bei der Koalition und er so ein paar Fettnäpfchen immer mal wieder mit so Halbsätzen hatte, aus seiner Sicht die schlauste Taktik und höchstwahrscheinlich hat auch sein Sprecher, der neben ihm saß, auch aufgeatmet, als der Kanzler dann diese heiklen Fragen nicht beantwortet hat.
Gab es denn Themen, die dir aufgefallen sind, bei denen er konkret geworden ist und bei denen er deutliche Antworten gefunden hat?
Also er hat, wie ich finde, nochmal sehr deutlich klargemacht, dass er eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. Aber auch da folgte dann wieder diese Argumentation, dass er gesagt hat, aber das ist nicht alles und hat sich an die Wähler der AfD gewandt, hat gesagt, diese Ablehnung richtet sich gegen die Partei und ihre Funktionäre, nicht gegen ihre Wähler. Und die hat er dann direkt angesprochen und hat gesagt, Leute, seid nicht nur in euren Social Media Bubbles unterwegs und informiert euch da, sondern guckt wirklich mal darauf, was die Bundesregierung macht. Wir arbeiten daran, dieses Land stabil zu halten, in der Annahme, dass das der Wunsch vieler Menschen ist, dass Deutschland stabil ist und uns ist gar nicht an Kontroversen und Spaltungen in der Gesellschaft gelegen, sondern wir wollen für das Land arbeiten. Das war dann die Abgrenzung zur AfD und gleichzeitig das Angebot an die AfD-Wähler, befasst euch mit mir, befasst euch mit uns, wir finden schon auch Gemeinsamkeiten. Mhm. Und was ich auch sehr deutlich fand, dass er gesagt hat, ich weiß, wie wichtig die Wirtschaft ist und ich tue da auch ganz viel dafür mit meiner Koalition, damit es bei der deutschen Wirtschaft wieder bergauf geht. Und gleichzeitig hat er deutlich gemacht, dass viele Sachen gar nicht in seiner Hand liegen, wie wenn China seine Währung manipuliert und damit auch dann seine Betriebe staatlich fördert und dann eine unfaire Konkurrenz für deutsche Unternehmen besteht. Oder dass auch einfach die Zollpolitik von Donald Trump für die deutsche Wirtschaft ganz, ganz schwierig ist. Da hat er gesagt, sorry, ich kann das nicht alles regeln, das sind globale Einflüsse. Das fand ich schon auch bemerkenswert, in welcher Deutlichkeit er da gesagt hat, ich kann das Problem der deutschen Wirtschaft nur bis zu einem gewissen Maß beeinflussen.
Was die Zusammenarbeit mit der AfD angeht, ist er ja sehr deutlich geworden. Wo er nicht so deutlich geworden ist, war die Frage, welche Szenarien er denn auch und vor allen Dingen die Union denn auch aktuell durchdenkt in Bezug auf die Landtagswahlen. Denn wir haben ja im Herbst dann 3 Landtagswahlen und insbesondere in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD ja sehr weit vorne. Und die Frage ist natürlich, was ist, wenn eben es keine Konstellation mehr gibt für eine Mehrheit abseits von AfD und eben Linken, muss dann irgendwie doch nochmal über den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken nachgedacht werden. Und da ist er sehr zurückhaltend gewesen, was Szenarien angeht. Also er hat ja nur immer wieder betont, dass er optimistisch ist, dass es eben eine Mehrheit geben wird.
Genau, und auch das ist eine ganz heikle Frage. Da war es aus seiner Sicht vermutlich das Klügste, gerade da sehr wenig sozusagen. In der CDU ist es so, dass viele westdeutsche CDU-Politiker ganz klar sagen, na, mit der AfD gar nicht, dann ist die CDU am Ende und sich das bei der Linkspartei so ein bisschen offen lassen. In der ostdeutschen CDU gibt es natürlich auch viele, die die AfD ablehnen, aber es gibt auch viele, die sagen, ey, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen oder meine Eltern sind in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Die Linkspartei ist eine Nachfolgeorganisation der SED und unter der haben wir sehr stark gelitten. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also da kommt auf die CDU, vor allem in Sachsen-Anhalt, eine ganz schwierige Situation hinzu. Friedrich Merz beantwortet das halt damit, dass er sagt, naja, mit der Situation befasse ich mich erstmal noch gar nicht, weil ich will ja, dass sie gar nicht eintritt. Das ist aus Sicht einer Partei im Wahlkampf verständlich, denn man will natürlich das Selbstbewusstsein ausstrahlen, dass man diese unangenehme Situation durch eigene Stärke vermeiden kann. Ob das der CDU gelingt, ist halt offen und ich glaube, so richtige Konzepte sind auch noch nicht beschlossen. Also da wird es ganz viel dann wirklich davon abhängen, wie fallen die Prozentzahlen aus, was ist da wirklich möglich, wie stark ist die AfD geworden und so weiter und so fort. Also da wird die Entscheidung, wie man damit wirklich umgeht, dann vermutlich auch erst nach der Wahl fallen.
Lass uns den Blick jetzt nochmal so ein bisschen weiten, weg von dieser PK hin zu den jetzt den vergangenen Monaten von Friedrich Merz. Wenn wir Friedrich Merz jetzt ein Zeugnis ausstellen würden, ein Jahreszeugnis, wie es jetzt ja viele Kinder jetzt bekommen oder bekommen haben schon vor den Sommerferien, was würde denn in dem Zeugnis von Friedrich Merz stehen?
Je nach Fach ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Also Fach Außenpolitik, finde ich, das hat er gut gemacht. Da ist die Bezeichnung Außenkanzler dann auch, finde ich, durchaus anerkennend zu benutzen. Er hat zum Beispiel viel stärker als Olaf Scholz vorher erkannt und auch darauf hingearbeitet, dass man in Deutschland und Europa militärisch, strategisch unabhängiger oder sogar unabhängig irgendwann wird von den USA. Da hat Olaf Scholz sich immer noch so ein bisschen gegen gewehrt. Er hat gesagt, bloß nicht die von der Seite der Amerikaner gehen. Merz versucht da beides. Es ist wirklich schwierig mit Donald Trump für ihn, aber er versucht da immer wieder den Faden aufzunehmen, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und gleichzeitig treibt er dann mit den Europäern halt voran, dass man sich selber verteidigen kann und so weiter. Da finde ich, das hat er gut gemacht. Beim Thema Kommunikation haben wir schon geredet, da ist immer mal wieder ein Satz verrutscht, da gab es diverse Pannen, also da würde ich ihm und dann auch seinem Team Nachhilfe empfehlen, vielleicht auch bei Social Media, wir erinnern uns an diesen WM-Post, wo man irgendwie dachte so, komisch, der Kanzler hat ein anderes Spiel gesehen als ich. Organisatorisch, da ist vieles nicht gut gelaufen erst, wir erinnern uns an diesen Koalitionsausschuss Villa Borsig, wo man dann nachher das Gefühl hatte, Hausaufgaben nicht gemacht, Betragen war auch nicht so toll während der Runde und beim Rechnen haben sie dann auch im Dreisatz die Länder vergessen. Also das ist nichts gewesen. Dann haben sie sich allerdings zusammengerissen, haben dann unterschiedliche oder ein anderes Format gefunden, diesen jetzt erfolgreichen Koalitionsausschuss vorzubereiten. Da muss man sagen, es ist so ein bisschen wie so ein schlechter Schüler, der dann kurz vor den Zeugnissen dann sich zusammenreißt und dann doch noch so eine 3 in der letzten Arbeit schafft. Also da muss man sagen, da hat die Koalition auch Merz, die haben da gelernt. Und haben wir noch ein Fach? Falls nicht, fällt dir noch was ein, wo man ihm eine Note geben könnte?
Beliebtheit bei der Bevölkerung?
Ja, schwierig, ne? Also Beliebtheit bei der Bevölkerung, da gilt das, was er in der PK gesagt hat, ne? Da ist viel Luft nach oben. Würde jetzt gewählt, würde er sitzen bleiben. Also da wäre die Versetzung extrem gefährdet, weil die Werte sowohl für ihn, seine persönlichen Werte, als auch für die Union sind halt bei weitem nicht da, wo Merz sich das wünscht, ne? Und da hieß es dann, Friedrich Merz hat sich vielleicht stets bemüht, aber trotzdem konnte er nicht versetzt werden.
Insgesamt würden wir jetzt wahrscheinlich trotzdem sagen, erstmal ins nächste Schuljahr mit der Hoffnung, dass bei einigen Fächern, du hast sie gerade schon genannt, vielleicht nochmal eine Nachhilfe stattfindet, oder?
Ja, absolut. Also ganz interessant ist ja zu wissen, dass Friedrich Merz selber, das hat er mal in einem Interview erzählt, das schon ganz schön lange her ist, der war überhaupt kein guter Schüler, sondern er hat auch eine Zeit lang schlechte Noten gekriegt, dann ist er mal sitzen geblieben, musste die Schule wechseln und er hat selber mal gesagt, also ich gehörte zu den Störern in der letzten Reihe. Er hat dann auch mal mit seinen Freunden mal Doppelkopf gespielt und zwar nicht in der Pause, sondern während des Unterrichts und jetzt ist er halt in der Situation, dass er hofft, dass ihm diese Reformbemühungen oder diese Reformbeschlüsse über die Sommerpause nicht von anderen Störern zerredet werden. Jetzt ist er sozusagen der Klassenlehrer und hofft, dass die letzte Reihe ruhig bleibt und er dann Ende August, wenn der politische Betrieb hier im Regierungsviertel wieder so richtig anläuft, dann nicht eigentlich Scherben aufsammeln muss.
Die Beliebtheitsseite, wir haben ja schon darüber geredet, von Friedrich Merz, die sind immer noch schlecht. Seine Hoffnung ist jetzt, dass er das quasi irgendwie rausreißen kann mit diesen Reformen, die jetzt auf den Weg gebracht wurden. Er hat auch selbst gesagt, dass das natürlich ein längerer Prozess ist und jetzt nicht von heute auf morgen geht. Trotzdem habe ich das Gefühl, in der Bevölkerung ist ihm gegenüber einfach eine sehr schlechte Stimmung aktuell. Also es gab auch nochmal eine Umfrage von YouGov, die gefragt haben, wie die Bürger jetzt auf diese Reformen schauen und ob sie eben der Meinung sind, dass die Bundesregierung dadurch gestärkt wird. Und da sagen auch 4 von 5 der Befragten, dass sie das nicht so sehen. Würdest du denn sagen, diese Stimmung, Wahrnehmung in der Bevölkerung ist jetzt angesichts dessen, was die Regierung jetzt zumindest in den letzten Wochen und Monaten dann ja doch hingelegt hat, noch gerechtfertigt?
Also ich glaube, dass es immer eine gewisse Verzögerung gibt zwischen politischem Handeln, dem Wirken von Politik und auch der Anerkennung dann von der Politik. Und erste Schritte hat die Koalition jetzt gemacht. Also, dass sie diskutiert haben, aber nicht so ein zerstrittenes Bild abgegeben haben wie noch im Frühjahr. Dass das jetzt anhalten muss, haben wir gerade gesagt über die Sommerpause. Und dann gibt es natürlich noch ziemlich viel umzusetzen auch. Also die Rente ist ja jetzt in Grundzügen vereinbart, aber da geht es jetzt erst in die Gesetzgebung. Also da muss noch viel gearbeitet werden. Und vielen in der Koalition ist halt klar, ein Stimmungsumschwung ist viel schwerer zu erreichen als das Gegenteil. Also Streitereien und dann so Fehlschläge wie rund um dieses Villa-Borsig-Treffen, da verliert man ganz schnell Vertrauen. Und das wieder aufzubauen, dauert wesentlich länger. Und allen ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es ein Prozess ist. Und in der Koalition wird halt auch davon ausgegangen, dass die Menschen sich nicht nur eine Regierung wünschen, die Probleme löst und selber kein Problem ist, sondern die halt für ein stabiles Leben und für Sicherheit in Deutschland sorgt. Und da gibt es bei der Migrationspolitik vielleicht schon Erfolge, da gehen so die Zahlen runter, aber das ist auch etwas, was dann vielleicht in der Wahrnehmung der Menschen langsam wirkt. Und bei diesen Sozialreformen, die müssen jetzt halt alle so nach und nach dann auch noch ein bisschen konkretisiert und schließlich auch beschlossen werden. Das heißt, die Möglichkeit, dass sich die Stimmung nochmal zugunsten von Merz und der Regierung dreht, die ist schon auch noch da, glaube ich, weil die Legislaturperiode geht auch noch eine ganze Weile, aber es wird halt mühsam und ja, ein sehr steiniger Weg. Also das kann man vielleicht damit vergleichen, wenn man so einen Berg raufsteigt. Ja, das tut einfach weh. Irgendwann, das brennt in den Oberschenkeln. Aber man muss halt weiterlaufen. Und so ist das jetzt auch mit dem Zurückgewinnen des Vertrauens.
Wie geht's denn weiter jetzt für Friedrich Merz in den nächsten Wochen und dann Monaten im Herbst?
Also der Kanzler macht jetzt auch nochmal ein bisschen Urlaub und dann so Ende August geht's im Politikbetrieb wieder los. Da fangen dann so Sommerreisen an, ja, dass Politiker und Politikerinnen in ihre Wahlkreise einladen. Werden wir Ende August eine Fraktionsklausur haben, die findet diesmal in Münster statt. Das ist so die Nachfolgeveranstaltung von dieser Würzburg-Klausur, die ins Leben gerufen werden musste nach der letzten sehr unruhigen Sommerpause. Dann wird es sicherlich auch mal eine Kabinettsklausur geben. Und im parlamentarischen Bereich beginnt dann die Umsetzung der Reformbeschlüsse, was uns allerdings sehr beschäftigen könnte. Dann schon ab Anfang September sind halt die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern, weil am 6. September wird schon in Sachsen-Anhalt gewählt. Und je nachdem, wie das ausgeht und welche Entscheidung dann vor allem auch die CDU trifft, das wird dann die Koalition ganz massiv beeinflussen. Also da muss man wirklich abwarten, wie das Wahlergebnis ist. Das kann schon ganz schön heftig werden, dann auch für die Koalition, gerade wenn auch die SPD, über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet, wenn die auch da sehr unter Druck geraten sollte. Also die hoffen dann ja auf ein Ergebnis, das vielleicht so an die 10%, vielleicht sogar knapp zweistellig wird, ranreicht und sie dann dazu beitragen können, dass in Sachsen-Anhalt stabil in der Mitte regiert werden kann. Wenn das alles nicht gelingt und die SPD vielleicht sogar eher Richtung 5%-Hürde geht, dann wird es dann auch da in den Koalitionspartner von Friedrich Merz ganz, ganz viel Unruhe reintragen und dann müssen wir einfach abwarten, wie das da im September aussieht. Also das kann ganz schön spannend werden.
Da wird wahrscheinlich der Moment kommen, in dem Friedrich Merz dann vielleicht auch laut über Szenarien nachdenken muss, die sich dann aus den Wahlergebnissen ergeben. Aber bis dahin sind jetzt ja erstmal noch ein paar Wochen.
Und jetzt die Zahl der Woche.
Hast du denn zum Ende dieser Folge noch eine Zahl der Woche für uns?
Ja, hast du eine?
Ich habe eine, soll ich starten?
Ja, fang du an.
Meine Zahl ist 17 und zwar, weil es das 17. Mal war, dass Friedrich Merz jetzt in der Bundespressekonferenz war, also nicht in der Sommerpressekonferenz, aber in der Bundespressekonferenz zu Gast. Das wurde dann nochmal nachgerechnet und ihm dann auch am Anfang der Pressekonferenz erzählt, aber mit der kleinen Spitze, dass Angela Merkel in dieser gesamten Zeit, also die Berechnung ging, glaube ich, bis 1999 zurück, 46 Mal da gewesen war. Ich habe Friedrich Merz in dem Moment nicht gesehen. Hast du sein Gesicht gesehen? Weißt du, wie er reagiert hat?
Er hat so ein bisschen säuerlich lächelnd geguckt, sagen wir es mal so.
Aber er hat nichts dazu gesagt. Das gehörte vielleicht auch zu seiner Kontrolliertheit, die er insgesamt in dieser Pressekonferenz ja doch dann irgendwie an den Tag gelegt hat. Was ist denn deine Zahl?
Ich habe die 20 mitgebracht. Und zwar fand ich das einen wirklich bemerkenswerten Moment, als Donald Trump in dieser Woche angekündigt hat, er wolle nun der Wächter der Straße von Hormuz werden und 20% Aufschlag auf alle jeden Güterverkehr dort erheben, weil das genau das war, was er dem Iran vorher verboten hatte und was auch alle internationalen Partner und Organisationen sagen, dass das nicht geht. Er hat damit für große Unruhe gesorgt, weil das natürlich dann wieder Ölpreise in die Höhe schießen lassen würde. Es wäre ganz schlecht für Lieferketten, für die deutsche Wirtschaft. Und dann hat man auch hier schon von Regierungsvertretern gehört, die sich Sorgen gemacht haben. Aber naja, ein paar Stunden später hat Trump das wieder zurückgenommen und hat gesagt, es gibt doch keinen 20-prozentigen Aufschlag. Aber ich fand das so interessant, weil das dann auch diese Machtlosigkeit demonstriert hat, der dann Friedrich Merz auch gegenübersteht, wenn er sagt, ich will der deutschen Wirtschaft helfen, auf die Beine zu kommen. Und das ist genau dieser Punkt, den er angesprochen hat. Aber gegen manche Einflüsse von außen kann ich selber halt auch nichts tun.
Das haben wir auch gesehen im letzten Jahr immer wieder. Da gibt es einfach Momente in der Weltgeschichte, in der Weltpolitik, die dann plötzlich alles nochmal auf den Kopf stellen. Wir hoffen einfach mal, dass es vielleicht in der nächsten Jahreshälfte dann nicht so häufig passiert.
Das wäre schön.
An dieser Stelle würde ich sagen, erstmal vielen Dank, dass du heute da warst.
Gerne.
Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Hoffentlich eine gute, hoffentlich werden wir auch versetzt ins nächste Schuljahr. Und ansonsten gehen wir nicht in die Sommerpause, sondern werden hier weiter Folgen senden und hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss!
Ein Podcast von Funke.